Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Wow, das ist eine große Freude, hier zu sein. Jetzt fragen sich wahrscheinlich zwei Drittel der Mannschaft, warum eigentlich? Ich habe ein bisschen Vorsprung. Ich bin Markus Görke, ich wohne seit 26 Jahren in Falkensee, bin 52 Jahre und war die ersten 12 Jahre dieser Gemeinde hier Mitglied. Genau genommen habe ich sogar die erste Predigt gehalten, die es an einem Sonntag hier gab. Und seit 3 Jahren bin ich mit meiner Frau in Falkensee in der kleinen Baptistengemeinde da am Bahnhof, von der ich euch auch herzlich grüßen soll. Und wer es genauer wissen will, meine 2 Kinder, genau genommen Hanna und mein Schwiegersohn Eddie, sind ja auch hier bei euch. Liebe Grüße von Rebecca, die ist ein bisschen kränklich, die wollte euch mit ihren Viren verschonen. Ja, fangen wir doch mit der Predigt an, was? Manchmal haben Predigten einen Anfang, der im Leben stattfindet. Kann ich die PowerPoint haben? Mein Thema für heute ist Gnade und Wahrheit. Und die Predigt fängt eigentlich am 26. April diesen Jahres an. Und zwar um 8 Uhr morgens bei mir im Wohnzimmer in Falkensee. Haha, warum? An dem Morgen haben meine Frau Rebecca und ich Besuch von einem Pastoren-Ehepaar, bei dem Rebecca zu ihrer Schulzeit mal ein halbes Jahr in Florida war. Sie hat ihre Highschool-Zeit in Florida gemacht und das Pastoren-Ehepaar, bei dem sie zu Hause war, Dan und Rhoda Yoda, ein Mennoniten-Ehepaar, waren bei uns nach langer Zeit wieder zu Gast. Wir wussten an dem Morgen nicht, dass es der 80. Geburtstag von Dan war und er war schon so ein bisschen raschelig. Er bittet uns, uns zu sich hinzusetzen bei uns im Wohnzimmer und sagt, Rebecca, ich habe dir etwas zu sagen. Dann berichtet er von der Zeit vor 32 Jahren in Florida, als sich seine Gemeinde gestritten, geteilt und leider in dieser Phase eine sehr schwierige Zeit hatte. Und er sagt, Rebecca, ich bitte dich um Vergebung. Ich möchte dich um Vergebung für etwas bitten, wo ich damals mit einem Menschen in der Gemeinde sehr hart umgegangen bin. Genau genommen, ich habe diesen Menschen wegen einer Sünde in seinem Leben, die auch wohl stattgefunden hat, aus der Gemeinde hinaus getan, im Sinne von Gemeindezucht. Und ich möchte dich um Vergebung bitten. Du warst damals da. Und ich konnte dir eigentlich nicht genau geistlich gut erklären, warum ich das getan habe. Und dann sagte er folgenden Satz. Rebecca, ich hatte damals viel Wahrheit in mir, aber wenig Gnade. Und je älter ich werde, desto wertvoller wird mir die Gnade Gottes. Darüber musst du erstmal schlucken. Und ihr müsst jetzt die Einzelsituation überhaupt nicht bewerten. Ihr kennt keine Details, ihr müsst euch keine Meinung dazu machen. Das ist auch völlig egal. 2 Punkte. Der erste war, nach 32 Jahren hat ihn diese Geschichte immer noch nicht losgelassen und meine Frau war gar nicht beteiligt. Sie saß nur in ihrem Wohnzimmer und hat diese Gemeindesituation mitgekriegt und Fragen gestellt. Nicht anklagend, einfach nur so. Denn er hat um Vergebung gebeten. Und das zweite, dieser Satz, je älter ich werde, desto mehr wird mir die Gnade Gottes wertvoll und ich hatte damals viel Wahrheit, aber wenig Gnade in mir. Und dann habe ich mich, weil mich das wirklich sehr, sehr lange beschäftigt hat, habe ich mich auf die Suche gemacht, was finde ich denn über Gnade und Wahrheit eigentlich in der Bibel? So eine einzelne Situation, da kann man jetzt ja keine Predigt drauf aufbauen. Das ist nett zum Einstieg und vielleicht nimmt einen das auch ein bisschen mit. Und ja, wenn man das erlebt hat, ist man bewundert auf diesen Pastor. Ich habe mich mal in der Bibel umgeschaut. Wie oft kommt denn Gnade und Wahrheit eigentlich zusammen in der Bibel vor? In einem Vers. Und tatsächlich, das gibt es. Interessanterweise, 7-mal in der Bibel kommt Gnade und Wahrheit zusammen vor. 3-mal im Alten Testament und 4-mal im Neuen und davon 2-mal direkt auf den Herrn Jesus bezogen. Und diese beiden Verse möchte ich euch vorstellen. Da heißt es in Johannes 1, das mit dem Klicker funktioniert erst, wenn man ihn anmacht, glaube ich, ne? Okay. Da heißt es in Johannes 1, Vers 14 und der zweite Vers dann in Johannes 1, Vers 17. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ein uns bekannter Vers. Viele Bibelleser kennen diesen Vers. Aber es ist sehr interessant, dass wenn man sich fragt, was ist denn eigentlich die Geschichte von Jesus? Was ist total charakterisierend für sein Leben? Dann würden wir eigentlich immer sagen, sein Tod. Dieser Vers charakterisiert das Leben und die Herrlichkeit in dem, was der Herr Jesus uns in diese Erde gebracht hat, mit diesen zwei Worten. Wir sahen eine Herrlichkeit als eines einzig außergewöhnlichen Sohnes von Gott, dem Vater. Und diese Herrlichkeit wird beschrieben voller Gnade und Wahrheit. Da musst du erstmal drüber nachdenken. Bei Dan war das ja offensichtlich nicht so einfach, beides gleichzeitig zu haben. Und bei genauerem Nachdenken über mich denke ich auch. Wir können extrem wahr und klar und geradlinig sein und gerechtigkeitsliebend, und wir Deutschen können das besonders gut, ne? Uns gegenüber und vor allen Dingen auch gegenüber anderen, ne? Und Gnade, naja, Gnade ist an sich schon schwer, aber Gnade im Kontext von Wahrheit, puh, du sagst mir, was du Mist gemacht hast, in Wahrheit, und ich soll dann gnädig sein, fällt mir immer leichter, wenn ich dein freundliches Gesicht sehe. Ist Gnade ziemlich einfach, hab nichts gegen dich, ne? Aber so richtig Gnade brauche ich ja erst, wenn irgendwas schiefgegangen ist, oder? Wenn alles gut gelaufen ist, brauchst du gar keine Gnade. Dann kriegst du vielleicht sogar eine Belohnung. Das heißt also, die Herrlichkeit, die wir in dem Leben von Jesus auf dieser Erde als Überschrift sehen, ist eine, die die absolute Wahrheit der Heiligkeit Gottes, und zwar in vollkommener Reinkultur und gleichzeitig ein Vollmaß an Gnade irgendwie zusammensehen. Also nicht nur mal so und mal so. Heute bin ich wahr und habe wenig Gnade und morgen habe ich ganz viel Gnade und bin da so ein Weichei und vergesse die Wahrheit. Nein, scheinbar ist das bei Jesus zusammen Programm. Und noch etwas deutlicher wird der zweite Vers, Johannes 1, Vers 17. Ihr braucht nicht umblättern, einfach nur weiterlesen. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Das wusste jeder Jude. Ja, die Tora, das Gesetz, kommt auf diese Erde, weil Mose die Gebote, die 10 Worte auf dem Berg empfangen hat und die anderen Gebote auch durch Mose, das Gesetz. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Manchmal, wenn man in der Bibel so stolpert über komische Formulierungen, muss man es nochmal lesen. Also, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Haken dran. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also das gab es offensichtlich nicht vorher schon zusammen im Paket, sondern Gnade und Wahrheit ist irgendwie, ich sag's mal mit meinen Worten, irgendwie bei Jesus zusammengekommen oder zusammen geworden oder, naja, das wollen wir heute mal ein bisschen untersuchen. Jetzt haben wir zwei Ratespiele. Ich habe mal geguckt, wie oft gibt es denn das Wort Wahrheit in der Bibel alleine? Was schätzt ihr? Wie oft kommt in der Bibel das Wort Wahrheit alleine vor? 100 andere Schätzungen? 22? Wie oft kommt Wahrheit in der Bibel als Wort vor, in Versen? 215. Mann, endlich haut mal einen raus hier. Also, das Wort Wahrheit in der Bibel kommt 139 Mal vor. Gezählt nach der Luther-Übersetzung. Warte mal, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich glaube, die falsche Richtung drücke ich. Ja, das erklärt auch, warum das so schwierig ist. Ah, guck mal, jetzt waren die Bibelverse. Jetzt kommt das Wort. Jetzt habe ich den Plan. So, sorry. 139 Mal gezählt nach der Luther-Übersetzung von 2017. Und natürlich habe ich nicht selber gezählt, sondern bibleserver.com genutzt. Wie oft kommt das Wort Gnade in der Bibel vor? Was schätzt ihr? 20? Andere Schätzungen? Einfach einen raushauen. Mehr als Wahrheit war die Hauptsache. Und tatsächlich? Ach, schon wieder falsche Richtung. 248 Mal nach der gleichen Zählweise. Und wisst ihr was? Ist das nicht krass? Ich würde denken, das Wort Wahrheit kommt eigentlich viel öfter vor. Weil unsere Vorstellung von Gott in der Bibel transportiert doch oft, dass Gott der uns die Wahrheit gibt, der uns das Gesetz gibt, der uns sagt, wie sein Anspruch ist, wie seine Heiligkeit. Und wir merken eigentlich, wir müssen unseren Blick auf das, was die Bibel uns transportiert, nur bei dieser klitzekleinen Statistik korrigieren. Gott transportiert seine Wesenheit, gnädig zu sein, öfter, als dass er von seiner Wahrheit spricht. Und wer jetzt das Gefühl hat, dass seine eigene Perspektive auf Gott anders ist als diese Mengenverteilung, der hat schon die erste Lektion gelernt von der Predigt. Scheinbar spricht die Bibel mehr über Gnade als über Wahrheit. Und dann bin ich noch über was gestolpert. Bei allen Versen, diesen 7, wo Gnade und Wahrheit zusammen in der Bibel vorkommt, steht immer die Gnade zuerst. Es heißt immer Gnade und Wahrheit. An keiner einzigen Stelle steht Wahrheit und Gnade. Gut, jetzt ist Verseinteilung ein bisschen, will nicht sagen zufällig, aber nicht per se Gott gegeben. Und trotzdem halten wir das mal fest. Gnade kommt öfter vor und sie steht immer als erstes, wenn beides genannt wird. Das bedeutet, wenn ich mir das Leben von Jesus angucke, und zwar ganz einfach die Geschichten, die die Bibel uns erzählt, dann müsste ich doch, also wenn das wirklich so ist, dass diese Überschrift das Programm, also die DNA, die Kernbotschaft dessen, was Gott uns mitgibt, wenn er seinen Sohn auf dieser Erde leben lässt, dann müsste ich das doch auch in den Begebenheiten finden, wie Jesus gelebt hat, oder? Wollen wir mal zwei Tests machen? Da gibt es eine Begebenheit, wer Bibel lesen möchte, in Johannes 8, also wer mitlesen möchte. Wir haben nicht die Zeit, die ganze Geschichte zu lesen, wobei, ich habe Matthias vorhin gefragt, wie lang denn die Kassette ist, die er da zur Aufnahme hat für die Predigt. Ich habe gefragt, ob er 90 Minuten hat. Er hat gesagt, 32 Gigabyte. Haha, ich darf also heute ein bisschen länger predigen. Also, diese Geschichte, die aus dem Leben von Jesus berichtet wird, steht in Johannes 8, Vers 1 bis 11. Ich werde die Geschichte nicht komplett vorlesen, aber euch nochmal erzählen. Sie findet quasi im Tempel statt. Jesus sitzt oder lehrt und predigt, großer Tohu Wabohu. Leute kommen in den Tempel, bringen eine Frau, die sieht ein bisschen zerzaust aus, und stellen sie vor Jesus irgendwie in die Mitte. Und keiner sieht so richtig glücklich aus, die Frau auch nicht. Und die Männer, die sie da mitschleppen und schleifen und sie in den Tempel bringen, sagen zu Jesus, wisst ihr, die Frau haben wir gerade in flagranti aus dem Bett eines anderen Mannes geschleppt, mit dem sie nicht verheiratet war. Wir haben sie beim Ehebruch erwischt. Und übrigens, Jesus, jetzt entscheid doch mal, was man mit ihr machen soll. Du bist doch so ein toller Lehrer. Du kommst ja auch von Gott, sagst du. Also dann zeig uns doch jetzt mal, was man in der Situation machen müsste. Übrigens, dann schieben sie noch einen nach. Also Mose hat uns gesagt, wir sollen sie steinigen. Das war schon mal eine Unterbrechung des Gottesdienstes. Ne? Ich hoffe, die Tür bleibt zu. Heute gibt's nicht so viele kritische Fragen an mich. Jesus lässt sich irgendwie nicht aus der Ruhe bringen. Und er sagt ja diesen Satz, wer von euch, und zwar von euch, hier, du, der du die Frau jetzt hier reingeschleppt hast, ihr alle, wer von euch ohne Sünde sei, der werfe jetzt den ersten Stein. Übrigens, ich habe hier einen für dich. Magst du haben? Hä? Ja? Nee. Schämst dich, wa? Möchtest du einen Stein haben? Ich habe gerade einen. Brauchst du einen Stein? Du wolltest doch, wolltest du nicht? Das ist erlebte Gnade. Die verpieseln sich alle, einer nach dem anderen. Keiner bleibt stehen. Interessant, der Bibeltext sagt, dass die Ältesten als Erster gingen. Spannend, ne? Die haben als Erstes gerafft, ups. Also, vielleicht heute nicht. Oder vielleicht draußen um die Ecke, wenn keiner mehr guckt. Aber so jetzt, so hier den Stein werfen? Nee. Im Tempel vielleicht auch gar nicht. Hätten sie die Fliesen hochnehmen müssen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Machtdemonstration des Sohnes Gottes im Tempel ist? Das Gesetz Mose galt. Jesus hat nicht gesagt, Ehebruch ist in Ordnung. Jesus hat nicht gesagt, nehmt ihr doch ein Beispiel an die Frau. Mach's doch auch so. Gleich hier, da. Hat Jesus nicht gesagt. Aber die Machtdemonstration der Gnade Gottes, wo sich alle verpieseln, die eigentlich sagen sollten, boah, ich bin genauso ein Mistvieh. Habe ich gestern noch gedacht, was die Frau gerade gemacht hat. Wahrscheinlich heute Morgen. Aber stattdessen schleppen sie den einen Menschen an den Pranger und tun in ihrer Hochnäsigkeit so, als wenn sie irgendwie ein Deut besser wären. Und Jesus guckt in das Herz und sagt, weißt du, ihr alle braucht diese Gnade. Nicht nur die Frau. Und man könnte denken, bei der Gnade bleibt es. Die Geschichte geht weiter. In Vers 11 sagt Jesus zu der Frau, gehe hin und sündige nicht mehr. Vers 7 war dieser Spruch, wer von euch ohne Sünde sei. Danach sagt Jesus, hey, sündige nicht nochmal. Merkt ihr das Schema? Das ist erlebte Gnade. Und wenn Jesus dieser Frau diese Gnade, ich meine, die steht da mit zitternden Knien. Wenn es anders gelaufen wäre, 15 Minuten wäre die tot gewesen später. Und zwar schmerzhaft tot. Und wahrscheinlich hätte sie noch gesagt, zu Recht. Und dann sagt Jesus ja, wenn du diese Gnade erlebt hast, sündige nicht wieder. Ich glaube, die wird das nie wieder gemacht haben. Das erlebst du nur einmal. Es gibt noch eine zweite Geschichte. Die steht ein paar Kapitel vorher. Johannes Kapitel 5. Da war ein Fest der Juden. Jesus geht nach Jerusalem und kommt an diesem Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Viele Kranke liegen da. Dann ist da einer mit 38 Jahren Gelähmtheit, der da sitzt und wartet. Und 38 Jahre geht irgendwie die Gnade Gottes an ihm vorbei. Weil zwischendurch werden irgendwie andere geheilt. Nun, vielleicht konnte er nicht weglaufen, weil er gelähmt war, aber irgendwie 38 Jahre die Gnade an dir vorbeigehen lassen? Vielleicht sitzt du heute hier und neben dir sitzt jemand, der gestern Zeugnis gegeben hat von der Gnade Gottes. Oder letzte Woche. Und weißt du, vielleicht bist du hier der wie dieser Mann an diesem Teich ist. Irgendwie geht die Gnade immer an mir vorbei. Platsch, wieder daneben. Kennt ihr das Gefühl, dass irgendwie Gott ungerecht ist manchmal? Nein, würden wir nie sagen. Würden wir auch nie aussprechen. Aber in unserer inneren Haltung, warum kriegen die anderen die Gnade und nicht ich? Warum habe ich so viel mit mir selber zu tun, mit meinem Charakter, mit meinem Wesen? Warum ziehe ich das Pech immer an? Und als ich das Pech geschafft hatte, kam das Unglück danach. Also irgendwie, ich bin doch auch mit Jesus unterwegs. Warum kann der andere immer grinsen und nicht ich? 38 Jahre lag dieser Mann da. Wisst ihr, ich kann mir vorstellen, das Vertrauen auf Gnade ist dann vorbei. Das sagt er übrigens auch in der Geschichte, wenn man das genauer liest, dass er ganz schön frustriert ist. Und dann spricht Jesus ihn an und sagt, diesen einen da, ne, an dem irgendwie alle vorbeigehen. Willst du gesund werden? Und wenn man den Bibeltext so liest, denkst du wie, hä, Moment mal, ich verstehe die Frage nicht. Also deswegen bin ich doch hier, oder? Also, hä? Sonst würde ich ja vielleicht am Tempel sitzen und betteln. Nein, aber er sitzt da und bettelt nicht und wartet, dass er gesund wird. Jesus sagt, willst du gesund werden? Und wisst ihr, ich glaube, Jesus hat die Frage genauso gemeint, wie er sie gestellt hat. Willst du immer noch gesund werden? Hast du noch den Mut, dass Gnade Gottes dich treffen könnte? 38 Jahre. Mal 365 Tage plus Schalltag, kann ich nicht rechnen. Ziemlich lange. Nach 38 Jahren ist deine Lebenserwartung übrigens auch ziemlich bald vorbei, wenn du zu der damaligen Zeit gelebt hast. Die letzten 2, 4, 5, 7 Jahre, willst du noch gesund werden? Hast du noch das Vertrauen in die Gnade Gottes, dass sie auch dich treffen könnte? Möchtest du es eigentlich noch? glaubst du noch, dass ich, Jesus, dich gesund machen kann? Und merkt ihr, dann kommt trotzdem die Glaubensfrage. Das ist die Glaubensfrage. An den Mann, an dem Teich, vielleicht auch an dich. Glaubst du mir noch, dass ich gut bin? Glaubst du mir noch, dass ich wirklich Gnade geben möchte in dieser Welt? Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Boah. In der Sekunde, in dem Moment, und wenn man die Antwort liest, die der Mann gesagt hat, die war so ein bisschen, ja, also das war jetzt nicht Halleluja, ja Jesus, ich glaube, ich habe nur auf dich gewartet und übrigens alles gut. Nee, das war auch schon so ein bisschen so, aber Jesus hat in das Herz geguckt. Wir müssen auch nicht immer die Halleluja-Christen sein, aber wir sollten auf die Gnade Gottes vertrauen dürfen. Damit der Mensch gesund und erlebt diese Befreiung von dieser Krankheit und dieser Last, dieser Behinderung. Wir wissen ja nicht, warum er das hatte, wir wissen nur, dass es von Geburt so mit ihm war. Jesus trifft den Gleichen im Tempel später. Interessant, ne? Dass der nicht nach Hause geht, erstmal Essen kocht, oder, sondern scheinbar ist er direkt danach im Tempel. Und Jesus trifft ihn und es gibt ein kurzes Gespräch. Vers 14 heißt es in dem gleichen Vers, geh hin und sündige nicht mehr. Ich habe also mindestens zwei Bibelstellen, zwei Begebenheiten aus dem Leben von Jesus gefunden, wo er genau das getan hat, was uns Johannes 1 gelehrt hat. Die Herrlichkeit von dem Wesen des Herrn Jesus lag darin, dass er die Gnade gegeben hat. Und zwar erlebbar, gesund geworden und nicht gesteinigt. Und danach kam die Botschaft, gehe hin und sündige nicht mehr. Was bedeutet das für uns? Wenn das das Prinzip ist, wenn das wirklich die DNA des Herrn ist, dem wir nachfolgen, dann hat das doch Implikationen für uns. Dann bedeutet das, dass die Botschaft, die Jesus nicht nur gepredigt hat, sondern die er lebt mit seiner ganzen DNA, in der Begegnung gegenüber Männern und Frauen, gegenüber Kranken und Nichtkranken, gegenüber Theologen und armen Schluckern, ist, diese Welt muss die Gnade Gottes erleben. Und er hat es getan. Und danach hat er gesagt, jetzt wo du die Gnade erlebt hast, fällt es dir leicht, nicht mehr zu sündigen. Weil du in das Herz Gottes geguckt hast und noch viel mehr, weil es dich berührt hat und dich verändert hat. Wie erlebst du deinen Gott? Ist er der Fordernde, der dir die Wahrheit dauernd vor den Latz knallt? Denkst du, er ist so? Oder erlebst du diese Gnade Gottes? Vielleicht nicht jeden Tag. Aber vielleicht kannst du dich jeden Tag darüber freuen, was Gott mit uns angefangen hat. Und ich finde das fantastisch. Und wenn ich, je mehr ich diesen Gott und Vater kennenlerne, desto mehr wird mir persönlich deutlich, wie wenig ich ihm eigentlich zu ihm passe. Und je älter ich auch als Christ werde, desto mehr bin ich beeindruckt, dass er immer noch an mir festhält. Weil ich müsste eigentlich ja viel weiter sein als. Und wenn ich mir angucke, aus was für einer Herrlichkeit Gott auf diese Erde gekommen ist in der Person Jesu, dann denke ich, boah, was hat Jesus 30 Jahre lang ertragen, bevor er anfing zu predigen? In dem Sumpf der Sünde jeden Tag zu leben, die Menschen um uns herum, um ihn herum sich anzugucken und er innerlich heilig noch vom Himmel geprägt und du denkst, in was für eine Grütze bin ich denn eigentlich geraten hier? Jesus hat das die Welt 30 Tage, 30 Jahre lang ertragen und hat nicht gesagt, ach übrigens, beam me up, Scotty, there's no intelligent life down here. Ach Gott, ey, ich hör auf hier, ich schaff's nicht mal bis zum Kreuz. Wer die Heiligkeit Gottes und die Wahrheit in Jesus versteht, der fragt sich, wie konnte Jesus das überhaupt schaffen? Darf ich noch einen? Ja? Jesus begegnet uns in Gnade und Wahrheit und schafft am Kreuz die Voraussetzung. Im Leben von Jesus und im Klimax, am Höhepunkt am Kreuz, da kommt Gnade und Wahrheit zusammen. Da ist Gnade und Wahrheit geworden. Quasi ein Paket, quasi wie eine Medaille und mit zwei Seiten. Weil beides geht gar nicht. Du kannst ja auch Gottes Charakter nicht trennen. Er ist ja, wie er ist. Und Jesus zeigt uns am Kreuz, wie er die Wahrheit der Sünde erträgt und die Gnade uns gegenüber der Vergebung ermöglicht. Und das war sein ganzes Lebensprogramm. Das fing schon in den Tagen an, in denen er redete und in denen er handelte, und am Kreuz kulminierte es. Einen habe ich noch, habe ich gesagt. Es gibt in der Bibel eine interessante Stelle, wo ich eine kleine Ermahnung euch mitgeben möchte. Hört sich immer so schlimm an, ne? Da heißt es in Hebräer Kapitel 12, Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Ich habe den Text gleich mal ein bisschen strukturiert. Achtet darauf, heißt Achtung. Ist wie ein Warnschild. Achtung, es gibt eine Gefahr, und zwar für eine ganze Menge von Gemeindemitgliedern. Oder, weil es heißt hier, achtet darauf, dass nicht jemand, also ein Einzelner an der Gnade Gottes, der hat irgendein Problem. Und am Ende heißt es, dass viele verunreinigt werden. Also offensichtlich hat einer ein Problem und ganz viele können Probleme davon kriegen, sagt dieser Text. Und die Gefahr ist, dass einer oder jemand zu wenig Gnade hat, Mangel an Gnade. Der hat jetzt nicht Mangel an Bier oder Käfer oder was weiß ich, Eisenmangel, er hat Gnadenmangel. Was ist ein Gnadenmangel? Das ist irgendwie, wenn man darüber nachdenken, oder? Kann es sein, dass wenn du zu wenig Gnade Gottes erlebst oder wenn du so auf Gott guckst, dass du seine Gnade gar nicht siehst, weil du wie Filter in deinem Blick andere Eigenschaften von Gott oder vielleicht sogar vielleicht nur die, die dir Angst machen, hast, wenn du nicht in Gott denjenigen siehst oder die Gnade Jesu nicht wahrnehmen kannst, dann hast du vielleicht Mangel an Gnade. Oder vielleicht gehst du durch dein Leben und siehst die Erntedankfeste gar nicht, die wir heute feiern. Weil du immer nur siehst, ach, alles ist halb leer, ich bin das arme Opfer, Gnade geht an mir vorbei. Oder was auch immer, ich weiß nicht, was du denkst. Ist auch gut so, will dir ja nicht wehtun. Aber ich möchte, dass du dich heute fragst, habe ich einen Mangel an Gnade oder erlebe ich das zu 100%? Das ist so wie Magnesiumtabletten, ne? Wenn man zu wenig Magnesium hat, dann hat man zu wenig Magnesium im Blut. Musst du Magnesium essen. Verstanden? So ist es, glaube ich, mit Gnade auch. Wenn du einen Mangel an Gnade hast, korrigiere ihn. Weil Gott gibt gerne. Und wenn du feststellst, das ist sogar schon so lange, dass es pathologisch geworden ist, wie die Ärzte sagen, da ist schon ein Schema geworden, dann heißt es in der Regel, dass du bitter bist. Ich möchte jetzt nicht über Bitterkeit predigen, aber ich glaube, wir haben gleich ein gemeinsames Verständnis, was das ist. Wahrscheinlich haben wir sogar ein Bild von Menschen, wo wir sagen, oh, das könnte auf den treffen. Aber lass uns mal die Predigt nicht für andere hören, sondern wie ist dein Gnadenlevel in deiner Ader, in deiner geistlichen Ader, in deiner Beziehung? Oder bist du eine Last für andere mit deiner Bitterkeit? Und vielleicht sogar einer, der verunreinigt. Mangel an Gnade ist toxisch, sagt uns der Vers. Und ist nicht nur ein Kleinkram. Damit komme ich zum Schluss. Ich will euch das ja nur sagen, weil uns die Bibel sagt, wie wichtig es ist. Und es ist klar, diese Kern-DNA dessen, was eigentlich der Herr Jesus für uns geworden ist, das ist das, was diese Welt braucht. Und damit möchte ich uns zum Schluss die Perspektive auf unseren Auftrag in diese Welt öffnen. Das, was wir erlebt haben, das können wir weitergeben. Und wisst ihr, die Welt hat genug Gesetze. Und die hat auch, aber was sie nicht kennt, ist Gnade. Diese DNA, die Jesus uns gelebt hat, geschenkt hat, die er uns in uns reingepflanzt hat, das ist das, was wir dieser Welt geben sollen. Ja, geh hin und sag, was Sünde ist. Okay, die Welt braucht das wieder, braucht auch das, ne? Weil ohne Wahrheit ist die Gnade ein billiges Geschenk. Da kannst du nichts mit anfangen. Aber so wie die beiden Dinge zusammengehören. Wann hast du das letzte Mal auf deiner Arbeit Gnade transportiert? Erkennen deine Nachbarn dich als einen, der gnädig ist oder einer, der super korrekt ist? Wenn jemand in die Gemeinde kommt, meine Gemeinde war 3 Jahre nicht hier, sorry, und sich 4-mal hinten reinsetzt, erlebt er euch als eine Gemeinde, die Gnade predigt und transportiert? Oder muss man hier super korrekt sein, um sich wohlzufühlen? Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht für die Kleingruppen. Ich würde gerne mit einem Gebet schließen. Vater im Himmel, danke für den Blick in dein Herz. Danke, dass du, der du heilig bist und Wahrheit, dass du uns nicht verdammt hast per se, sondern dass du uns den Weg der Gnade gezeigt hast, dass du ihn sogar geschaffen hast durch dich selber, durch deinen Sohn auf dieser Erde. Danke, dass wenn wir auf dich gucken, Jesus, dass wir diese Gnade sehen dürfen in dir. Danke, dass du sie geliebt, transportiert und gegeben und auch am Kreuz erwirkt hast. Danke, dass in deinem Herzen Gnade und Wahrheit zusammengekommen ist. Und danke, dass du sie uns mit der gleichen DNA implementiert hast. Danke, dass jeder von uns, der mit dir lebt, diese Gnade weitergeben darf in diese Welt. Und danke, Herr, dass diese Welt daran heil werden darf, dass Menschen daran heil werden dürfen, wenn sie dich erleben. Und danke auch für deine Wahrheit, die uns zeigt, wie wertvoll deine Gnade ist. Herr, segne uns heute, segne uns in dieser Woche und lass uns Menschen sein, die diese DNA in diese kaputte Welt tragen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.